Ja, herzlich willkommen, System Management, der letzte Track für heute, diesmal von Daniel. Und Daniel wird uns erklären, warum seiner Meinung nach ein Deployment mit Rex das Beste ist, was man machen kann.
Ja, auch hallo meinerseits. Mein Name ist Daniel Beurer, ich bin von InnoVex GmbH und ich werde in den nächsten Minuten mit euch den Vortrag vereinfachtes Deployment mit Rex durchführen. Was werden wir durchnehmen in den nächsten Minuten? Das ist einerseits die Frage zu klären, was ist Rex? Dann wiederum, wie funktioniert Rex, wie ist es aufgebaut, welche Funktionen bietet Rex, da werde ich einige zeigen, schließlich, was Rex erreichen will und gegen Ende des Vortrags oder beziehungsweise das letzte Drittel werde ich nochmal praktische Beispiele zeigen, wie man mit Rex arbeiten kann, was es dann vermutlich auch einfacher macht zu verstehen. Ja, fangen wir mal an. Was ist Rex? Wenn man sich vorstellt, ein Deployment, wie das ablaufen soll, klassisch, Hardware wird bestellt, Server werden eingebaut, ein Betriebssystem wird installiert, danach sollen Server-Setup durchgeführt werden, sprich Apache, Tomcat, sonst irgendwas soll da drauf und schließlich soll eine Applikation deployed werden. Und Ziel ist weiterhin immer, Server soll schnell wie möglich einsatzbereit sein. Und Rex kümmert sich im Prinzip um die letzten beiden Punkte, die man sieht. Das eine ist Setups des Servers, Pakete installieren, Konfigurationsmanagement und schließlich das Applikationsdeployment. Der zentrale Punkt von Rex ist, oder beziehungsweise das Wesentliche von Rex ist, dass man keinen Server oder sonst irgendwas braucht. Es gibt nur einen zentralen Punkt aus, das kann die Admin-Workstation sein, Desktop-Rechner, irgendeinen anderen Rechner. Das Einzige, was er braucht, ist eine SSH-Verbindung auf die Server, die man deployen, administrieren, Konfigurationsmanagement durchführen will. Das ist alles. Also man muss keine Server installieren oder Agenten, Message-Bus oder sonst irgendwelche Dinge. Kommen wir auch gleich dann schon dazu, wie es funktioniert. Rex besteht im Wesentlichen aus einer Datei, das ist ein Rex-File. Da stehen Tasks drin. Ähnlich einer Make-File, wenn man Make-Install macht, wird beim Install Parameter ausgeführt, die man machen will. Dasselbe auch bei Rex-File. Man definiert ein paar Tasks, die können durchgeführt werden, einzeln aufgerufen werden und entspricht im Prinzip einem normalen Perl-Skript und kann auch in eigene Libraries eingebunden werden. Das beispielsweise, wenn man sich das hier anschaut, hier mal ein Bash-Skript oder ein Skript, wie man das machen würde. Man hat ein paar Server, die man aus einer Liste ausliest, würde ein paar Befehle ausführen auf den Servern, die man aus der Liste ausgelesen hat. App-get-update, install Apache. Und wenn man sich so anschaut, ist ein bisschen schwer zu lesen. Mit Rex sieht das Ganze so aus. Es ist eine Datei, diese eben gesagte Rex-File. Man definiert oben den Benutzer, mit dem man auf den entfernten Servern seine Aktionen durchführen will. Definiert eine Gruppe von Servern, in dem Fall jetzt beispielsweise www.01 bis 15. Und auf diesen Servern soll eben der folgende Task ausgeführt werden. Einerseits sollen Benutzer angelegt werden mit einem entsprechenden Home-User-ID. Es soll ein Update der Paketdatenbank durchgeführt werden, Apache installiert werden und schließlich soll am Ende noch eine Datei hochgeladen werden, die aus einem Template ausgelesen wird, ersetzt wird durch beispielsweise das Template, die Ersetzung Keep Alive soll auf On geschaltet werden und schließlich sollte sich die Datei geändert haben, dann soll noch der Apache einmal neu gestartet werden. Das ist im Prinzip alles, was in der Rex-File drinsteht und wenn man das jetzt natürlich geschickt mit vielen dieser Tasks kombiniert, kann man dadurch seinen Server verwalten, Konfigurationen verwalten und eben auch Services deployen. Kommen wir gleich zu Funktionen von Rex. Welche Funktionen bietet Rex? Hier sind mal nur beispielhaft ein paar aufgeführt. Haben wir Fallsystemoperationen, die man durchführen kann. Hier hat man nochmal ein Perl-Konstrukt drin, beispielsweise oben in der ersten if. IsFile ist wiederum eine Funktion von Rex. Existiert eine File, beispielsweise in dem Fall Message of a Day, soll diese Datei gelöscht werden. In den nächsten beiden Fällen soll rekursiv der Benutzer geändert werden, in dem Fall auf Root, die Gruppe rekursiv geändert werden oder eben Chainmod auf die Passwd gemacht werden. Im unteren Fall haben wir noch ein Verzeichnis, das angelegt werden soll, falls es nicht existiert. Kann man auch hier Mode alles angeben. Und das sind Funktionen, die jetzt beispielsweise auf der Filesystemebene funktionieren. Im nächsten Fall Dateioperationen. Man kann, wie schon eben gesehen, Dateien hochladen. Sie werden aber nur hochgeladen, falls sie sich zu der Destination ändern. Also im Prinzip hier Path on the Remote Machine. Wird dann mit der Source-Quelle ausgelesen, die auf einer lokalen Maschine hinterlegt ist. Und falls sie sich ändert, in dem Fall würden wir noch einen Print ausgeben, beziehungsweise heißt es in Rex die Funktion Say. Datei hat sich geändert. Man kann weiterhin Zeilen löschen, Zeilen hinzufügen zu Dateien. Man hat ein User-Gruppen-Management. Man kann Gruppen anlegen, Benutzer anlegen. Paketmanagement, wie eben auch schon dargestellt, Paketdatenbank updaten, Pakete installieren, kann man hier in der angeben alle, und man kann auch Pakete wiederum entfernen. Man hat einen Prozess und Service Management drin, man kann also Prozesse beenden, kill all. Man kann Service sicherstellen, dass er läuft, mit diesem Ensure started. Man kann Services restarten. Und man kann auch schließlich noch abfragen, ob Services laufen oder nicht laufen. Man kann Templates injecten, beispielsweise, was wir dann nachher zeigen werden beim Applikationsdeployment, beispielsweise in Target-Z-Files Properties ändern. Man kann in War-Dateien Properties injecten und so auch sicherstellen, dass die Properties, die man, oder beziehungsweise braucht man dann nur eine Property-File für jede Environment, hat ein War-Datei, die ist beispielsweise von den Entwicklern oder von der Entwicklung kommt und kann die dann eben in diesen austauschen. Dasselbe hier nochmal, man kann Applikationen deployen, beispielsweise hier eine, ganz unten eine WAR-File über den Tomcat-Manager ausrollen. Man kann auch weiter oben in dem Beispiel über den Zielpfad Deploy-To und Document-Root kann man eine Target-Z-File ausrollen und entpacken auf dem Zielsystem. Und schließlich gibt es noch Template Engines. Man kann Templates von der Remote Machine auslesen, wie Hostnamen, Domainnamen, IP-Adressen, MAC-Adressen etc. Man kann eigene Templates kreieren oder herstellen und ebenfalls austauschen. Es gibt noch weitere Funktionen, Cronjobs anlegen, IP-Tables regeln, Syscontrol, Partitionierung, LVM. Alles kann über Rex gesteuert werden. Und schließlich noch die letzte Frage, was Rex erreichen will. Bisher sieht es meistens so aus, dass Operations seine eigenen Tools besitzt, die Entwicklung besitzt ihre eigenen Tools und das Ziel von Rex ist, zu versuchen, beiden Gruppen oder ein einheitliches Tool zur Verfügung zu stellen, mit dem man beispielsweise die Entwickler arbeiten können, aber auch eben die Verwalter der Server oder die Operations. Bereich. Kommen wir schließlich zu den praktischen Beispielen. Ich werde euch gleich ein paar Beispiele aus dem Admin-Alltag zeigen, wie das funktioniert, wie es aufgebaut ist. Ein kurzes Beispiel eines Server-Setups, wie man das durchführt. Bereitstellen von der Entwicklungsumgebung und schließlich am Ende noch ein Applikationsdeployment mit Rex. Gut, würde ich hier mal anfangen. Ich hoffe, man kann es lesen. Wie ich gerade eben sagte, Rex besteht aus, im Prinzip aus einer File. Das ist hier in dem Fall die Rex-File. Hier drin kann man eben sagen, mit welchem Benutzer man die Aktionen durchführen will. In dem Fall ist es jetzt hier mit einem SSH-Key. Man kann auch mit Passwort oder Sudo-Rechten arbeiten. Man kann hier eben diese besagte Gruppe, ich habe hier in dem Fall sind es zwei Server, eine Gruppe definieren. Man bindet ein paar Module ein, die von Rex mitliefert. Die sind, gut, in dem Fall sind es alle. Und kann hier einzelne Tasks definieren. Sei es hier in dem ersten Fall, würden wir ausgeben mit einem Uname, würden wir uns anzeigen lassen, welchen Kernel wir da haben, Uptime, wie lange der Server läuft, Cronjobs editieren oder hinzufügen, die Cronjobs-Liste ausgeben, Cronjobs löschen, Files runterladen, hochladen. Das sind mal so kurz ein paar Beispiele und dann würde ich das auch gerade mal zeigen. Mit dem Befehl Rex, dass man ist Er interpretiert eben diese Rex-File, übergibt man ihm nichts, bekommt man kurz die Hilfe angezeigt. Mit Rex-T würde man die Tasks, die wir gerade eben in der Rex-File definiert haben, angezeigt bekommen, mit dem kurzen Beschreibung, was sie denn tun. Ich will eben mal das besagte Uptime zeigen, also ich wende es auf die Gruppe Tomcat an, die ich eben definiert habe in der Rex-File und zeige über Uptime, im Hintergrund laufen zwei virtuelle Maschinen. Wie lange diese beiden schon laufen? In dem Fall sind es jetzt 23 Minuten laufen diese schon. Können uns weitere Tasks anzeigen lassen mit Rex. Beispielsweise getOS. Bekommen wir eine Liste angezeigt, welches Linux-Derivat installiert ist, in dem Fall Debian, welche Version angezeigt ist. Beispielsweise mit einem Tail-Off-Log kann man sich die Tail auf die Off-Log beider Server anzeigen lassen. Würde ich mich auf den beiden anmelden oder auf einem der beiden. Sieht man im Hintergrund, dass die Tail-Ausgabe von dem einen Tomcat angezeigt wird. Dann melde ich mich auf dem zweiten an. Sieht man die Ausgabe des zweiten oder auch nicht. Jetzt hat man gesehen im Hintergrund. Das sind mal so ein paar Tasks oder Dinge, die man mit Rex machen kann. Das sind eine eigene kleine. Ich zeige es nochmal in der Rex-File, die man hier sehr einfach bestimmen kann. Beispielsweise das Tail von ganz unten ist eine einfache Funktionaufruf. Tail war log off. Man übergibt eine Gruppe, die ich eben mit G in der Kommandozeile übergeben hat und würde es anzeigen. Hier gäbe es noch eben, wie eben die besagte IP-Tables, ein Redirect. Man kann sich die Hardware anzeigen lassen oder eben das von dem Betriebssystem bzw. Linux-Derivat anzuzeigen, ist eine eigene Funktion, get operating system, operating system version. Das sind mal ein paar einfache Beispiele gewesen. Als nächstes würde ich mal ein Server-Setup zeigen. Hier ist es jetzt ein bisschen anders aufgebaut in dem Fall. Hier ist etwas, die nicht mehr alles in einer Rex-File, das bei größeren Installationen wäre, alles in einer Rex-File etwas unübersichtlich. Deswegen kann man das, die Rex-File-Tasks auch in eigene oder in einzelne Module auslagern. Und beispielsweise in dem Fall gibt es eben ein Modul Apache, MySQL für eine Server-Konfiguration, Services, Tomcat. Und was ich jetzt erstmal zeigen will, ist ein Server-Setup. Man hier oben ein Perl-Modul, das sich Server Common nennt, definiert hier, was wir auf allen Servern durchführen wollen. Beispielsweise ein Update Package Database, was wir jetzt in dem Fall aber auskommentiert haben, oder ich auch in dem Fall auskommentiert habe, weil es ein bisschen zu lang dauert sonst. Sagt man, welche Pakete man auf allen Servern drauf haben möchte, in dem Fall beispielsweise die DNS-Utils, NTP-Date, VI, was man weghaben will, die VI Tiny beispielsweise. Man kann auf einzelne Tasks auch resolve oder requiren, im Prinzip mit Needs Server Common Package Task, sprich der Server Task kann erst durchgeführt werden, wenn der Server Common Package Task durchgeführt wurde. Man kann also Abhängigkeiten schaffen. In dem Fall ist es auch auskommentiert, wenn man in anderen Paketen, dann würde es für die Demonstration würde ja jetzt jedes Mal durchlaufen. Wenn man beispielsweise nachher Services installiert, würden da für jede Aktion, die ausgeführt werde und man hat sehr viele Needs drin, würde das zu einer Menge Abhängigkeiten führen, was dann jetzt zu Demonstrationszwecken ein bisschen unschön ist. Als nächstes kann man hier einen Run-Befehl ausführen, sprich man setzt erstmal den Editor von Vim Basic oder auf VI um. Man lädt eine eigene VIRC hoch, die ich auch gleich zeigen werde. Man hat mit Sed die Möglichkeit, andere, beispielsweise in dem Fall andere NTP-Server zu bestimmen. Man legt in dem Fall noch einen cronjob an und schließlich wird im SSH noch ein paar Einstellungen mit einer File hochgeladen, eine SSH-Config, und wenn die erfolgreich hochgeladen ist, soll die neu gestartet werden. Zu den besagten Files. In dem Fall haben wir in etc einmal die vimrc, eine klassische ausgelesen, die unterscheidet sich von der, die aktuell auf dem Server ist, was ich gleich noch zeigen werde. Die wird hochgeladen. Das ist eine statische Datei, da ist nichts zu ändern, keine Template-Ersetzung oder sonst irgendwas. Dasselbe bei SSH. Das sind einfache Dateien, die hochgeladen werden und ersetzt werden auf dem Zielsystem. So, dann will ich das mal kurz zeigen. Mit rext kann man sich wieder alle Tasks anzeigen lassen. In dem Fall sind es ein bisschen mehr wie gerade eben. Es gibt unten, sieht man noch Batch-Jobs, das werde ich gleich noch drauf kommen. Mit den Batch-Jobs kann man im Prinzip sämtliche Tasks gruppieren, wie sie in der Reihenfolge durchlaufen sollen, und würde dann sozusagen nur ein Batch-Job starten, der dann für einen alle Tasks durchführt. Ich starte hierfür mal kurz zwei Server. Die machen wir erstmal aus. Die oben sind auch noch einen kleinen Augenblick, aber wir fangen mal an. Wir möchten also hier den, die Server vorbereiten und führen hierzu einfach mal die Server Common Tasks alle aus. Fangen wir mal an mit dem Apache Server, das müsst ihr noch vielleicht zeigen, in der Rex-File. Hier haben wir wiederum den User, mit dem wir das Ganze ausführen wollen, mit dem Root-Benutzer. Wir haben wieder ein paar Server gruppiert, in dem Fall ein Apache, MySQL und Tomcat-Server. Es gibt nur einen Apache, nur einen MySQL, wieder diese zwei Tomcat-Server. Wir requiren im Nachfolgenden auf die Perl-Module, die wir soeben angelegt haben und die ich soeben angelegt hatte oder gezeigt hatte. Und hier unten eben die besagten Batches, wie die im Einzelnen ablaufen werden. Fangen wir an, dass wir eben auf den Apache vorbereite und führe zuerst hier die Package-Tasks aus. Das war ein Fehler, die habe ich nämlich vorhin schon einmal vorbereitet, deswegen muss ich die nochmal löschen. Wenn ich jetzt nochmal ausführe, dann müsste da ein bisschen mehr passieren. Es wird erst die DNS-Utilis installiert, die wir eben angegeben haben, oben im Paket. Es wird normalerweise erst ein App-Get-Update durchgeführt, also die Paketdatenbank aktualisiert. Es werden drei Pakete, die wir angegeben haben, installiert. Es werden zwei Pakete deinstalliert. Und das war alles, was wir in der Server Common Class im ersten Abschnitt durchgeführt haben. Die Package Tasks, einmal Update, was wir jetzt in dem Fall nicht gemacht haben, und Installation der drei und Pakete und Deinstallation von zwei Paketen. Wenn wir uns als nächstes angucken, die Server Tasks, was durchgeführt werden soll, es soll einmal die Alternates soll auf VI umgestellt werden, es sollen VIAC hochgeladen werden, die NTP-Server sollen umgestellt werden und es sollen NTDB und Cronjob angelegt werden. Das können wir uns dann auch gleich angucken, ob das soweit funktioniert. Das sind hier die Server-Tasks. Hier eben Upload von VIAC. Wenn wir jetzt uns auf dem Server einloggen, sehen wir hier, der NTP-Task oder der Cron-Task ist angelegt worden. Wir können die geänderte SSH die wir hochgeladen haben, lässt es nicht drauf, okay. Gut, das ist die geänderte VI, die wir hochgeladen haben, Dienst neu gestartet. Und Vim Basic hat man ja über den Cron-Tab gerade eben gesehen, dass hier eben VI aufgerufen wird und nicht Nano oder andere weitige. So, führen wir noch den letzten Task auf den aus. Es sollen Service-Tasks durchgeführt werden, nochmal speziell auf dem Server. Das ist weiter unten. Ah ne, hier wird erst SSH, okay, Entschuldigung. Jetzt laden wir eben die SSH-File hoch und sobald sie hochgeladen ist, soll eben Apache neu gestartet werden. SSH. Hier eben, Datei wird hochgeladen, Service wird neu gestartet mit den neuen Funktionen, die wir, oder den neuen Parametern, die wir SSH übergeben haben. Das Ganze lässt sich etwas beschleunigen, eben wie mit besagten Batches. Wir machen hier mal ein rufen den Batch-Task auf. Im Prinzip wird jetzt noch einmal dieses Ganze, was wir eben die Server-Command durchgeführt. Es wird ein Apache installiert, das ist ein Apache-Server, das wir in einem weiteren Modul konfiguriert haben, wo ich gleich nochmal zeigen werde. Es werden Dateien auf dem Apache ersetzt, beziehungsweise die Konfiguration wird hochgeladen. Es werden Worker Properties hochgeladen. Und schließlich am Ende nochmal der Service restartet. Was haben wir jetzt hier nochmal gemacht? Wir können uns das anschauen. Im Apache, wie gesagt, es werden zwei Pakete installiert, Apache 2 und die libapache-mod.jk. Es wird der Default-Webserver entfernt, anschließend Apache neu geladen. Es wird Module, die man nicht benötigt, im Fall waren es jetzt drei Module, CGI, Auto-Index und Status, werden entfernt und reloaded, allerdings nur dann entfernt, wenn die Datei auch besteht oder existiert. Ansonsten würde dieser Task eben nicht durchgeführt. Und schließlich werden hier noch die Worker-Properties hochgeladen, aber auch nur im Fall, wenn sie nicht existieren. Und schließlich hier noch mod.jk, auch wieder, falls sie nicht existieren, wird mod.jk die Konfiguration hochgeladen. Die Konfiguration, die kommen hier nochmal aus einem Files-Ordner. Wenn man hier die Workers Properties hat, es werden jkconf hochgeladen und wenn ich diesen Task noch einmal aufrufe, sollte eben weder noch was hochgeladen, es wird dann weder noch eine Teilreihe hochgeladen, weil sich nichts mehr geändert hat auf das Zielsystem, sondern es werden einfach nur jeder Task nochmal einzeln aufgerufen, geschaut, ob alle Aktionen gefüllt sind. Und wie man sieht, es waren nur Connects, alle Überprüfungen, keine Datei neu hochgeladen. Wenn ich nochmal eine hier in dem Fall editiere, nehmen wir an, kommandieren das hier auf Debug. Dann ist es nicht hochgeladen. Okay, das war ein Fehler meinerseits. Gut. Ja, hier ist ein Fehler drin, die Abfragedatei nicht existiert. Es müsste nochmal geprüft werden, wenn man das also hier wegmacht. Okay. Mache ich an der Stelle, breche ich kurz ab. Ich zeige den Rest von den Batch-Services noch. Wir setzen einen MySQL-Server noch eben auf. Bitte? Kann ich gleich nochmal zugucken. Dann, also hier auch nochmal auf der MySQL werden eben dieselben Sachen ausgeführt. Erstes die ganz normalen Server-Common-Tasks. Schließlich am Ende noch MySQL-Konfiguration hochgeladen. Und wir haben hier noch eine Datenbank angelegt, die ich hochgeladen habe. Kann ich gleich noch zeigen, ist hier eben L-Portal-L. Das haben wir gerade eben hochgeladen. Die aus diesem Liferay SQL zusammenkommt. Die haben wir hochgeladen, in die Datenbank integriert und installiert. Und schließlich werde ich noch die beiden Tomcat vorbereiten. Hier auch nochmal, dass man auch mehrere Server, wie gesagt auch vorhin schon, mehrere Server gleichzeitig deployen kann, beziehungsweise installieren kann, vorbereiten. Auch wieder dieselben Tasks, dass es auf allen Servern das gleiche ist. VI wird hochgeladen, SSHD-Config, ansonsten Tomcat installiert. Es werden hier Dateien noch hochgeladen, auch wiederum aus dem besagten Files-Ordner. Das sind statische Dateien. Die Faults von Tomcat, wenn die hochgeladen sind. Tomcat Restart, es werden einige Java-Utils noch hochgeladen, die für ein Liferay-Portal noch benötigt werden. Eine WAR, die ich gleich deployen werde noch mit Rex. In den Common-Ordner wurden noch einige Dateien hochgeladen, es wurden Links erzeugt. Und der Tomcat einmal restartet. Wenn man nun in den Web-Apps-Ordner guckt, ist dieser leer, der wurde auch noch gesäubert, dass keine weitere Applikation drin ist. Und auf dem ersten Tomcat ist der Manager drauf. Keine Applikation installiert und auf dem zweiten ebenfalls. Dasselbe hier noch ein ModJK auf dem Apache, der auf beide Tomcats load balanced. Und nun noch soll eine Applikation installiert werden, die hier beispielsweise aus diesem Apps-Download-Ordner kommt. Das ist ein Liferay-Portal. Für das Liferay-Portal soll die Konfiguration injected werden, dafür eben diese inject-conf, und zwar mit den Datenbankparametern, Benutzer, Passwort für die Datenbank, Kontext. Das hier unten ist für ein anderes, das zeige ich nicht mehr. Und nochmal kurz auf das Inject zu kommen. Es wird aus einer Datei deployconf sollen Variablen ausgelesen werden. Und zwar handelt es sich genau um zwei Variablen. Einmal den Namen der WAR-Datei, die wir deployen wollen. Und das andere Mal der Kontext, in dem wir deployen wollen. Bei einem Inject soll zuerst nach einer Template-File gesucht werden, in dem Fall eben nach der Inject-Conf. Und diese Inject-Conf soll in dem dann entpackten WAR-File nach der Datei Portal-X-Properties schauen und in dieser Datei Portal-X-Properties alle Variablen ersetzen, die in der Inject-Conf drin sind. Und schließlich in die dann neu generierte WAR-File in einen extra Ordner hochladen, die wir dann anschließend mit einem Deploy auf den Tomcat Manager ausrollen, und anschließend sollten die WAR auf beiden Tomcats sein. Erstmal kurz der Inject. Wird hier eben angezeigt, welche Dateien editiert wurden in der Portal-X Properties. Das ist einmal eben das Default-Passwort oder beziehungsweise die Passwörter für die Datenbank, der JDBC-Driver und eben Liferay Home. Ich kann die auch nochmal zeigen. In der Inject-Conf, die Dateien wurden editiert. Und die Datei sieht vor dem Injecten so aus, leer, beziehungsweise nur mit den Variablen, die ersetzt werden sollen, beziehungsweise injected werden sollen. Und nach dem Inject-Vorgang sieht die Datei eben so aus mit dem, was wir in Inject konfiguriert haben. Wenn wir jetzt noch eben diese beiden oder diese WAR-File ausrollen, gehen wir das wieder hier an. Diesmal direkt ein Task, das ist kein Batch. Die beiden WAR-Files werden auf die Tomcats geladen und über die Manager-Funktion ausgerollt. Zuerst wird versucht, einen alten Kontext, der noch nicht existent ist, anzudeployen. Und nun findet ein Deployment statt. Man sieht hier, dass die WAR-File schon hochkopiert wurde und gerade noch dabei ist, zu entpacken. Das dauert einen kleinen Augenblick. Hat auch hier schon den MySQL-Connector oder den Datenbank-Connector. Das dauert leider einen kleinen Augenblick. Und hier ist unser Live-Rail-Portal deployed. Jetzt ist der Manager. Man sieht, dass jetzt mittlerweile ein weiterer Kontext hinzugekommen ist. Das ist der Live-Rail-Kontext. Sowohl auf dem einen wie auch auf dem anderen Tomcat. Und wenn man das nun vorne über den Load Balancer anspricht, sieht man hier den einen, hier auf dem Status Manager, dass wir eben load balanced sind auf den ersten Tomcat. Wenn ich das Ganze nochmal im anderen Browser sehen wir hier, dass die Verbindung auf den zweiten schon existiert. Das dauert einen kleinen Augenblick. Zweite fertig deployed ist. Und man sieht auch hier, das Load Balancing ist funktionabel und man kann hier und hat eine Entwicklungsumgebung für ein fertiges Live-Rail-Portal über Rex installiert und vorbereitet. Man kann hier noch Dinge hinzufügen. Aber aufs Live-Rail will ich nun nicht mehr weiter eingehen. Fügt das hinzu und hat eine fertige Entwicklungsumgebung deployed mit Rex. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ja, soweit. Falls ihr Interesse habt an Rex, vielleicht soll ich das noch zuerst sagen, findet ihr mehr unter rexify.org, gibt Pakete für CentOS, Fedora, Debian, Ubuntu. Könnt ihr euch installieren, wie gesagt, ist nur ein Paket. Könnt ihr euch installieren, habt irgendeine virtuelle Umgebung und könnt es testen, wie es funktioniert. Ist sehr gut dokumentiert, ist eine komplette API, dokumentiert auf der Webseite. Und falls ihr noch Fragen habt, könnt ihr noch gerne fragen, ja.
Ja, hallo, erstmal danke für den Vortrag. Mich würde an der Sache interessieren, es war jetzt ziemlich viel Perl-Code zu sehen. Ja. Muss ich in der Lage sein, mit Perl umzugehen? Bringt Rex was mit, um die Konfiguration zu überprüfen, also zu parsen, bevor ich sie benutzen mag? Wie sicher muss ich im Umgang mit Perl sein, ist für mich eigentlich die Hauptfrage.
Also ich sag mal, bis auf einige wie If-Klauseln, Else, musst du eigentlich nichts wissen von Perl. Du kannst die komplette API benutzen, ohne dir irgendwelche Gedanken über Perl machen zu
müssen. Also so normale Scripting-Kenntnisse in anderen
Sprachen. Genau, also du musst einfach nur das Ding halt durchlesen, sind Beispiele hinterlegt. Wenn du das ausführst, kommt das bei raus.
Okay, also ansonsten
kannst du auf der Webseite die API anschauen. Da ist auch zu jeder Funktion ist auch eine kurze Erklärung, wie es funktioniert, wie man es einbindet. Und auch, es ist ein kurzer, kleiner Perl-Einführung, was man nicht unbedingt benötigt, aber was hilfreich wäre, um damit umgehen zu können.
Okay, ja, nee, das war auch, oder sehe ich als Vorteil, dass ich halt kein Webinterface habe, sondern einfach auf der Bash oder auf der Shell irgendwie ein bisschen Kram zusammenhaken kann. Okay, danke.
Okay. Ja, meine Frage, die sich mir eben halt so aufgedrängt hat, war natürlich auch, wie ist das Verhältnis jetzt hier zwischen Rex und Puppet, was ich auf der anderen Seite ein bisschen kenne? Und ich habe so das Gefühl, dass das Rex, was für mich erstmal angenehm erscheint, so ein bisschen interaktiver ist und solche Geschichten. Und da fange ich natürlich sofort an, was fehlt. Einfach als Frage, ich weiß nicht, ob es fehlt. Also Abstraktion, wenn hier steht, es gibt das Rex für eine ganze Reihe von Paketen, von Distributionen, habe ich Abstraktionen für diese ganzen Funktionen. Also wenn ich ein bestimmtes Paket installieren möchte, dann heißt das Paket vielleicht auf den verschiedenen Plattformen unterschiedlich. Oder wenn ich einen Benutzer anlegen möchte, gibt es vielleicht auf den verschiedenen Plattformen unterschiedliche Befehle, diesen Benutzer anzulegen. Und andere Dinge, die eben halt eigentlich ähnlich sind auf den verschiedenen Plattformen, aber immer halt leicht unterschiedlich. Wie löst Rex das?
Ich kann das mal ganz kurz, vielleicht wenn wir noch Zeit haben, zeigen in einem Debug-Mode. Wenn ich beispielsweise das hier mache. Es wird zuerst ein DMID-Code ausgelesen, in dem zum Beispiel erstmal die Distribution, ist es ein RPM-System oder ist es ein DPKG-System, dass wenn du ein apt-get-update machst oder beziehungsweise diese Paketdatenbank updaten willst, wird im einen Fall halt ein YAML-Update ausgeführt und beziehungsweise auf ein Debian-Derivat halt ein apt-get-update. Die zweite Frage bei den Paketen mit Apache 2, das ist halt spezifisch Debian und bei Red Hat würdest du halt HTTP, aber da könntest du natürlich damit if deine Distribution zum Beispiel ein Debian-Derivat, dann installiere bitte Apache 2, ist es ein Red Hat oder CentOS-Derivat, dann bitte HTTPD. Also das kann man schon abfangen, mit was, wo du dich drauf befindest. Ist damit die Frage soweit beantwortet?
Ja, danke.
Unterschied zu Puppet war noch, genau. Der Unterschied zu Puppet. Puppet bildest ja eher einen Zustand ab oder du sagst, das ist der Zustand meines Servers, den soll er haben und wie wir da hinkommen, ist eigentlich in Anführungsstrichen egal, macht dann für dich Puppet. In dem Fall, der Unterschied ist halt, du gibst den Weg an, wie du auf den Zustand kommst. Das ist der Unterschied zwischen Puppet und Rex, dass du einfach sagst, hier, das ist mein Weg, da will ich hin, mache bitte dies und jenes. Und du würdest halt, so wie du es auch selber machen würdest, mit einem apt-get-update, install dieses, du tust einfach straightforward runtercoden. Das ist der einzigste Unterschied.
Okay, danke. Erstmal noch andere Leute fragen, bevor ich jetzt 1000 Fragen stelle.
Ja, dann komme ich noch mit einer Frage. Dateien, wenn die jetzt Änderungen haben in meinem Rex-Repository, wie analysiert Rex, ob er eine Datei übertragen muss? Überträgt er generell und macht einen Diff anschließend oder sagt er vorher irgendwie eine MD5-Prüfsumme
generell? Es wird eine MD5-Sum erstellt. Also du machst natürlich erst ein Login auf den Server, würdest dann einen MD5-Sum der Ziel- oder Destinationsdatei erstellen und ist der gleich mit der auf der lokalen Maschine, dann wird es nicht hochgeladen, ist es ungleich, wird es hochgeladen und ersetzt.
Okay, also wird nicht einfach blind kopiert, sondern schon vorher.
Nee, es wird nicht mitkopiert, weil das wäre ein bisschen ineffektiv. Ja, okay. Anders ist es, wenn man mit Sudo-Befehlen arbeitet, dann wird schon erst hochgeladen, weil das ein bisschen schwieriger ist mit den MD5-Sums bilden auf den Systemen dann.
Okay, nächste Frage. Wahrscheinlich hast du es gesagt und ich habe es einfach noch nicht richtig zugehört. Was brauche ich nochmal auf jedem Server, den ich jetzt mit Rex verwalten möchte? Was muss ich da drauf installiert haben? Was ist die Voraussetzung da drauf?
SSH, das ist alles.
SSH und Perl?
Nein, nur SSH. Die Funktionen da drauf werden mit SSH übertragen sozusagen. Also wenn du ein apt-get-update machst, dann war es das. Du installierst nichts auf dem Server. Also auf dem Server brauchst du nur SSH und auf deiner Clientmaschine musst du eine Verbindung per SSH auf den Server haben, das ist alles.
Und alle Fakten, also Puppet würde jetzt das ganze Factor nennen, mhm. oder also alle Informationen, die zieht sich quasi das Rex jedes Mal bei jedem Aufruf immer wieder selbst, baut es sich die zusammen?
Ja, es gibt auch eine Option, dass du diese Sachen cachen kannst, also sprich, würdest du einen Aufrufparameter -C übergeben, dann würden eben diese DMI-Decode beispielsweise, die Informationen, welches Betriebssystem, würden gecached werden, sodass sie nicht jedes Mal neu ausgelesen werden müssten.
Okay, ich glaube, bevor ich jetzt 1000 weitere Fragen stelle, frage ich dich gleich mal noch im persönlichen Gespräch. Danke. Okay.
Ja, ansonsten gibt es bestimmt auch danach nochmal die Möglichkeit, beziehungsweise du sagtest auch auf der Webseite, Dokumentation ist, wie heißt es schon, vollständig.
Genau, es gibt einen IRC-Channel oder
verfügbar. Super, vielen herzlichen Dank. Ja, Präsentation von Rex.